singend gehe ich deinem Bilde fort. Seelen zeig ich Golgatha, Gottes Lieb und Gnad. Schweren Pfeile um mich her, ruhig bleibt mein Herz. Denn der Herr führet mich, singend himmelwärts. O, ich möchte schauen, den der für mich starb. Seit Jugend preisen seine Ritter, seine Ritter, möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da. Wenn in Dienste für
liebe Geschwister im Herrn, zur heutigen besonderen Andacht aus Zürich grüßen wir alle, die ihr gekommen seid und auch alle, die weltweit zugeschaltet sind, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist wiederum ein großes Vorrecht und eine unbeschreibliche Gnade, dass wir an dieser gesegneten Stätte, hier im Volkshaus in Zürich, immer noch ungestört versammelt sein dürfen, um das reine, wahre Wort Gottes durch Übertragung aus berufenem Munde zu hören. Heute ist wiederum ein besonderer Gnadentag, ein besonderer Tag des Heils. Lasst uns vergegenwärtigen, dass der treue Herr gemäß seiner Verheißung in unserer Mitte ist, um uns zu segnen und sein Wort zu bestätigen. Die Zeit, wo Gott handelt, ist jetzt da. Ich denke, dass wir alle in großer Erwartung gekommen sind, um den Herrn ganz neu zu erleben, auch heute. In dieser Stunde dürfen wir aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen. Nichts fehlt auf dem Tische Gottes. Der Tisch des Herrn ist nach wie vor reich gedeckt, denn er bereitet für seine Auserwählten alles vor. Möge der Herr uns helfen, sein Wort zu verstehen. Zur Einleitung möchte ich nun ein Wort aus 1. Korinther 4. Wir lesen das ganze Kapitel. 1. Korinther 4, das ganze Kapitel. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Doch was mich betrifft, so ist es mir etwas ganz Geringes, ob ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstage ein Urteil empfange. Ja, ich gebe nicht einmal selbst ein Urteil über mich ab. Denn ich bin mir wohl keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Nein, der Herr ist's, der das Urteil über mich abgibt. Daher urteilet über nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Dunkel Verborgene ans Licht bringen und die Gedanken der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird einem jeden das ihm gebührende Lob von Gott her zuteil werden. Ich habe das Gesagte aber, liebe Brüder, auf mich und Apollos bezogen, mit Rücksicht auf euch, damit ihr an uns das Wort verstehen lernt. Nicht hinausgehen über das, was geschrieben steht, damit sich niemand für den einen gegen den anderen aufblähen möge. Denn wer ist es, der dir ein Vorrecht gibt? Was besitzest du aber, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid bereits gesättigt, seid bereits im Besitz des Reichtums, habt es ohne unser Zutun zu königlicher Herrschaft gebracht. Wollte Gott, ihr hättet es wirklich schon zu königlicher Herrschaft gebracht, damit auch wir mit euch zum Herrschen kämen. Denn ich bin der Ansicht, Gott habe uns Aposteln den letzten Platz zugewiesen, wie zum Tode Verurteilten. Wir sind ja der Welt Engeln sowohl wie Menschen, ein Schaustück geworden. Wir stehen als Toren da, um Christi willen. Ihr aber seid kluge Leute in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr steht in Ehren und wir in Verachtung. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir Hunger und Durst, haben keine Kleidung und müssen uns mit Fäusten schlagen lassen, führen ein unstetes Leben und mühen uns ab, um mit eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so halten wir geduldig still. Beschimpft man uns, so geben wir gute Worte. Wie der Kehricht der Welt, wie der allgemeine Auswurf sind wir bis heute geworden. Ich schreibe dies nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu ermahnen, denn wenn ihr auch viele tausend Lehrmeister in Christus hättet, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus bin ich durch die Heilsbotschaft euer Vater geworden. Daher rufe ich euch mahnend zu, nehmt mich zum Vorbild. Eben deswegen habe ich auch Timotheus zu euch gesandt, mein im Herrn geliebtes und treues Kind. Er wird euch an meine Wege in Christus Jesus erinnern, wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Freilich haben sich einige in der Annahme, dass ich nicht zu euch kommen würde, in die Brust geworfen. Ich werde aber, wenn es des Herrn Wille ist, bald zu euch kommen und dann nicht die Worte derer prüfen, die sich so in die Brust geworfen haben, sondern ihre Kraft. Denn nicht auf Worten beruht das Reich Gottes, sondern auf Kraft. Was wünscht ihr nun? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und dem Geiste der Sanftmut? Soweit dieses kostbare und heilige Wort. Wir wollen vor der Übertragung um Gottes Segen bitten. Gnädiger himmlischer Vater, wir sind dir innig dankbar, dass wir wieder hier sein können, um von dir gesegnet zu werden. Wir sind gekommen, um zu hören, um zu empfangen und dich zu erleben. Segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade und erstatte alles in unserer Mitte, wie damals im Urchristentum. Herr, wir möchten jetzt den Alltag mit all seinen Sorgen, Nöten und Schwierigkeiten ablegen. Wir möchten alles Schwere dir hinlegen. Du bist immer noch derselbe und bist gemäß deiner Verheißung in unserer Mitte. Geliebter Herr, sei uns gnädig und barmherzig, denn wir brauchen noch mehr von dir. Segne uns, dann sind wir gesegnet. Hilf uns, dann ist uns geholfen. Segne dein Wort, das wir anschließend hören, an uns in besonderer Weise. Und komme du mit uns allen zu deinem Recht. Möge heute die lebendig machende Auferstehungskraft in unserer Mitte offenbar werden. Schenke es aus Gnaden, dass wir alle die Vollendung der Liebe Gottes erleben dürfen. Dir allein gebührt alle Ehre, aller Lobpreis, aller Dank und Anbetung. In Jesu heiligem Namen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, dass wir heute wieder in seiner Gegenwart versammelt sein dürfen. Und ich hoffe, dass sich alle wohlfühlen. Und weiter hoffe ich, dass das Zuhören nicht so anstrengend wie das Sprechen. Es strengt auch an, sagt Bruder Russ eben. Aber dann lohnt es sich. Das ist eine Anstrengung, die sich lohnt. Wohl dem, der von ganzem Herzen zuhört, mitgeht, aufnimmt und sich offenbaren lässt durch den Geist, was das Wort sagt. Ich wünsche besonders den geliebten Brüdern, die übersetzen, Gottes Beistand und Gottes Segen. Es ist nicht einfach, und ich glaube, alle Geschwister sehnen sich danach, alles mitzubekommen, jeden Satz, jeden Gedanken, der ausgedrückt wird, und so möge Gott in der Tat Gnade schenken zum Reden, zum Übersetzen, zum Hören, zu allem. Wenn wir glauben, wird das auch geschehen. Der Tag, den wir heute als Erinnerung haben, ist ja doch ein besonderer Tag. Die Auferstehung unseres Herrn war die Krönung der gesamten Erlösung oder des Werkes, das Gott in Christo getan hat. Hätte es die Auferstehung nicht gegeben, hätten wir gar keine lebendige Hoffnung und auch wir hätten mit Christus nicht auferstehen können. Seine Auferstehung garantiert unsere Auferstehung. Weil er den Tod überwunden hat, werden auch wir als Sieger hervorgehen in der ersten Auferstehung. Lasst uns einige Bibelstellen lesen, sie wieder in uns aufnehmen und möge der Herr in der Tat segnen. Ich möchte aus Lukas 24 lesen. Die vier Evangelien geben uns ja einen sehr guten Bericht über das, was geschehen ist. Und wir tun gut, wenn wir alle vier Berichte zusammennehmen, um dann eine Gesamtübersicht zu haben. Der Text, der die Auferstehung betrifft, ist ja bereits gelesen worden. Ich möchte aus Lukas 24 vielleicht nur die ersten Verse lesen. Am ersten Tage nach dem Sabbat aber kamen sie beim Morgengrauen zum Grabe mit wohlriechenden Stoffen, die sie zubereitet hatten. Da fanden sie den Stein vom Grabe weggewälzt. Doch als sie hineingetreten waren, fanden sie den Leichnam des Herrn nicht. Ich möchte gar nicht weiter lesen, wir kennen ja den Text. Das Grab ist leer, unser Herr ist auferstanden. Er hat dem Tode die Macht genommen, ja hat den Stachel des Todes herausgezogen, so dass Paulus ausrufen konnte, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Auch heute werden wir wieder einige Stellen betrachten aus dem Propheten Hosea. Hosea, Kapitel 13. Hosea, Kapitel 13, Vers 14. Hier steht geschrieben, Hosea 13, Vers 14, aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Das war die Ankündigung im Alten Testament und das ist dann auch geschehen. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien. Selber hat sich kein Mensch befreien können, auch kein Prophet, und wenn er der Größte gewesen wäre. Weil alle gesündigt haben, ist der Tod zu allen hindurchgedrungen. Es bedurfte einen, der Macht hat über den Tod, um uns aus der Gewalt des Totenreiches zu befreien. Ich lese noch einmal, aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Unterwelt? Mitleid ist meinen Augen unbekannt, andere Übersetzung verborgen. Mit Tod und Teufel kann auch Gott kein Mitleid haben, mit der Hölle und mit allem anderen auch nicht, was ihm zuwidersteht. Er musste damit aufräumen und den Sieg seinem Volke aus Gnaden schenken. 2. Timotheus, Kapitel 1. 2. Timotheus, Kapitel 1. Ich möchte, wie vorher schon gesagt, mit Absicht Gottes Wort reden lassen. Und ich hoffe, dass es uns allen zu Herzen geht. 2. Timotheus, Kapitel 1, von Vers 9 bis 11. Der uns errettet hat und berufen mit einer heiligen Berufung, nicht aufgrund unserer Werke, sondern nach seinem Vorsatz und nach seiner Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten verliehen, jetzt aber durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus geoffenbart worden ist. Der hat die Macht des Todes vernichtet, dafür aber Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, für das ich meinerseits zum Herold, zum Apostel und zum Lehrer bestimmt worden bin. Im Alten Testament oder bestellt worden bin. Im Alten Testament haben wir gelesen, vom Totenreich oder aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien. Hier wird uns gesagt, dass er's getan hat. Amen. Im Alten Testament wurde verheißen, dass er erlösen würde. Im Neuen wird bestätigt, dass er uns erlöst hat. Ich möchte diesen einen Vers noch einmal lesen. Der die Macht des Todes vernichtet hat, dafür aber Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, durch die Heilsbotschaft, durch das Evangelium. Es gibt ja kein Evangelium, das heißt kein wahres Evangelium, es sei denn, es beinhaltet das, worum es eigentlich geht, nämlich unsere Erlösung, die Vergebung unserer Schuld, die Versöhnung mit Gott, die Begnadigung, das Heil und das ewige Leben. Ihr wisst ja, die Menschen bezeichnen alle als gläubig, wenn der gute Mann, Verzeihung, niemand ist gut, aber wenn der Mann auf dem Petersplatz seinen Segen gibt, dann liest man in der Zeitung, er sprach zu den Gläubigen. Ja, zu welchen Gläubigen sprach er? Zu denen, die ihm glauben. Die Moslems sprechen zu denen, die ihnen glauben. Aber der Herr, unser Gott, er spricht zu denen, die ihm Glauben schenken. Wir glauben nicht nur etwas, wir wissen, an wen wir glauben, und wir wissen, dass wir recht glauben, weil wir gemäß der Schrift glauben. Ich hoffe, dass wir auch darüber froh und dankbar sind. Aus Hebräer Kapitel 2, Vers 7 bis 9. Hebräer 2, Vers 7 bis 9. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, alles hast du ihm unter die Füße unterworfen, dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Jetzt kommt der Satz, bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. In den Augen Gottes und von ihm aus ist alles geschehen. Aber Gott hat einen Zeitplan. Er hatte eine Spanne im Alten Testament und er hat eine Zeitspanne im Neuen Testament. Er konnte nicht den Tod und alles schon direkt erledigen. Er hatte einen Plan mit der Menschheit. Und erst am Ende, wie wir sehen werden, wird der Tod dann nicht mehr sein. Heute ist er noch gläubig und ungläubig, sterben gleichermaßen den irdischen Tod. Beide werden beerdigt. Aber bei der ersten Auferstehung wird es dann offenbar werden, wer dem Herrn geglaubt hat und wer das Auferstehungsleben, das Leben aus Gott in sich getragen hat. Glaubt ihr das?
Amen.
Es gibt eine erste und eine zweite Auferstehung und die Heilige Schrift sagt, selig und heilig ist, wer teil hat an der ersten Auferstehung.
Amen.
Hier ist die Rede, dass ihm alles unterworfen ist, aber es ist noch nicht sichtbar, noch nicht vollstreckt worden. Und dazu gibt uns Paulus in 1. Korinther 15 auch genau die Zeit, wann das geschehen wird. 1. Korinther Kapitel 15, hier lesen wir, von Vers 25. Denn er muss als König herrschen, bis ihm alle Feinde unter die Füße, bis er ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, besiegt ist er schon, der vernichtet wird, ist der Tod.
Amen.
Ich lese weiter. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Wenn er dann aber aussprechen wird, alles ist unterworfen, so ist doch selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Sobald ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Das ist dann schon das Ende. Wir kommen sicherlich noch auf diesen Teil oder können ihn jetzt direkt lesen aus 1. Korinther 15, Vers 21, 1. Korinther 15 von Vers 21 und 22. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Und jetzt höret gut zu, Vers 23. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Als Erstling Christus. Hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft oder Wiederkunft.
Amen.
Danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt. Alles ist herrlich geordnet. Und wenn wir diese göttliche Ordnung sehen, dann können wir auch sämtliche Bibelstellen, die diese Themen behandeln, ebenfalls richtig einordnen. Aus Hebräer 2 möchte ich jetzt Vers 14 und 15 lesen. Hebräer 2, Vers 14 und 15. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Soll ich weiterlesen? Und um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Die Menschen fürchten allgemein den Tod. Und es ist in der Tat wahrscheinlich keine angenehme Sache. Der Tod ist aber besiegt worden, denn Jesus Christus ist am dritten Tage von den Toten auferstanden und wir bezeugen, dass er lebt. Und wir glauben, dass wir keine falschen Zeugen sind, weil wir das bezeugen, was wirklich geschah. Die Auferstehung ist keine Lehre, sie ist eine göttliche Realität. Und Paulus schreibt an die Korinther, wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre unsere Predigt leer und auch wir hätten keine Hoffnung. Glaubt bitte von Herzen, was hier geschrieben steht. In Vers 14 wird uns gesagt, weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten. Er musste in diesen Fleischesleib hineinkommen, um dem Fleische nach sterben zu können. Im Geist ist er hinuntergegangen. Ich meine, da steht im Petrusbrief geschrieben, dass er dem Fleische nach gestorben ist. 1. Petrus, 3. Kapitel von Vers 18. 1. Petrus, Kapitel 3 von Vers 18. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen. Er, der am Fleisch, am Leibe zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist. Im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Gott kann nicht sterben, Gott ist Geist. Die irdische Hölle ist dem Tode preisgegeben worden. Und wir sehen, wie vollkommen auch diesbezüglich die Heilige Schrift ist. Heute geht es uns hauptsächlich darum, an diesem Erinnerungstage voll zu erfassen und erfasst zu werden, dass die Dinge, die verheißen waren und wurden, eine göttliche Realität geworden sind. Wir haben es im Alten Testament gelesen, dass er erlösen, vom Tode befreien, dass diese Dinge kommen sollten. Sie sind gekommen, er hat's getan, es ist vollbracht. Freuen wir uns darüber, dass er durch seinen Tod den vernichtet hat, der die Macht des Todes hat, Amen, nämlich den Teufel.
Amen.
Hier steht vernichtet. Noch ist der Teufel los, das wissen alle Menschen, besonders die Gläubigen, obwohl es eine gesamte Glaubensgemeinschaft gibt, die verkündigen, dass wir schon im tausendjährigen Reich leben und der Teufel gebunden ist. Wenn so viel Unheil auf Erden geschieht, wenn der Teufel gebunden wäre oder ist, was soll dann erst passieren, wenn er losgelassen wird? Nein, macht euch keine Sorgen. Auch darin glauben wir nur das, was die Heilige Schrift sagt. Und was das Binden des Teufels betrifft, so lesen wir in Offenbarung im 20. Kapitel, im 1. und 2. Vers, und zwar direkt vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches wird das geschehen. Offenbarung, Kapitel 20, Vers 1 und 2. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, legte ihn auf 1000 Jahre in Fesseln, warf ihn in den Abgrund und verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an und so weiter. Nicht schon jetzt, alles zur richtigen Zeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, Gott hat einen Zeitplan und danach verläuft das gesamte Heilsgeschehen. Ich lese noch einmal Vers 15 aus Hebräer 2. Und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Er hat uns in Freiheit versetzt. Er hat uns erlöst. Wir sind sein Eigentum geworden. Sein Sieg ist unser Sieg. Sein Leben ist unser Leben. Aus Offenbarung Kapitel 1 möchte ich Vers 17 und 18 lesen. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Johannes hatte ja das Erlebnis auf der Insel Patmos. Und hier wird's uns wie folgt berichtet. Offenbarung 1, 17 und 18. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist hinuntergegangen in die untersten Örter der Erde. Damals war noch beides unten, das Paradies als Ort der Seligen und auch der Ort der Nichtseligen. Und wie es in Lukas 16 berichtet wird, war nur eine Zwischenwand, aber beides war unten. Auch die Heiligen des Alten Testaments mussten warten, bis der große Versöhnungstag kommt und sie vom Tode befreit und erlöst würden. Bis dahin blieben sie unten. Und wir haben es ja gelesen im Petrus, dass der Herr hinuntergegangen ist und den Geistern im Gefängnis gepredigt. Aber bitte glaubt nicht, dass sich noch ein einziger bekehrt hat. Eine Bekehrung dort unten gibt es nicht. Nur damit alle Bescheid wissen. Denn es gibt auch darüber eine Lehre, dass Christus ja hinuntergegangen ist und gepredigt hat. Und wo sagt die Bibel, dass sich Menschen bekehrt haben? Es wäre gut, wenn alle den Text im 1. Petrus bis zu Ende lesen würden und dann wüssten sie nämlich, worum es tatsächlich ging. Ja, ihr braucht den Text nur ganz zu lesen in 1. Petrus 3 und zwar bis zum letzten Vers. Und dann wisst ihr genau, was unser Herr dort unten getan hat. Kommen wir hier zu unserem Text. Vers 17 und 18. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Mit welch einer Majestät ist dort der Auferstandene erschienen. Nicht mehr als der Mann der Schmerzen, vor dem man das Antlitz verhüllte, sondern ihr könnt ja die Beschreibung mitlesen von Vers 12. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich 7 goldene Leuchter und in der Mitte der Leuchter einen, der wie ein Menschensohn aussah. Er war mit einem Gewand angetan und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet, sein Haupt aber und seine Haare waren so weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße glichen dem Golderz, als wären sie im Schmelzofen glühend gemacht und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. So erschien unser Herr dem Johannes auf der Insel Patmos. Kein Wunder, dass er niederfiel, um dem Herrn die Huldigung darzubringen. Und die Schrift sagt es hier, der Herr spricht ihn an, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte. Vor ihm ist keiner gewesen, und nach ihm wird keiner sein. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Und dann sagt er, und der Lebende, ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Andere Übersetzung formuliert es etwas krasser. Die Schlüssel des Todes und der Hölle. Vorher hatte er sie nicht. Vorher bestimmte jemand anders über den Tod. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Unser Herr hat den Sieg auf Golgatha gebracht. Nicht nur hier auf Erden. Er ist hinuntergegangen. Und der Satan musste sich als besiegt geben und die Schlüssel des Todes und der Hölle aushändigen. Von nun an war Satan nicht mehr Chef. Es gibt nur einen, der zu bestimmen hat, und das ist unser Herr. Er lässt dem Feind noch so lange Platz oder Raum, bis die Zeit erfüllt sein wird. Aber eigentlich ist er schon besiegt. Der alten Schlange, dem Drachen, dem Satan, ist auf Golgatha der Kopf zertreten worden. So war die Verheißung in 1. Mose 3. Er wird dir in die Ferse stechen, du aber wirst ihm den Kopf zertreten. Ist es geschehen?
Amen.
Welcher Stich war es? Der Todesstachel. Er ist gestorben, aber er hat den Tod verschlungen. Er hat ihn aufgenommen, aber ihn besiegt. Haben wir das verstanden? Er ist dem Tod nicht ausgewichen. Er ist dem Tod begegnet. Er ist dem Teufel nicht ausgewichen. Er ist der Hölle nicht ausgewichen. Er ist all den Dingen begegnet und ist dann als Sieger über alles, über Tod, Teufel und Hölle am dritten Tage auferstanden. Und weil er lebt, dürfen auch wir leben. Er hatte es nicht nötig, den Dingen, denen wir gern aus dem Wege gehen, aus dem Wege zu gehen. Er braucht es nicht. Ja, wäre er der Sache ausgewichen, dann hätten wir sie immer noch zu erdulden. Er kam ja, um den zu zerstören, der die Macht des Todes hatte, und um uns, die wir in Knechtschaft gehalten wurden, in Freiheit zu versetzen. 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 54. 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 54. Wenn aber dieser vergängliche Leib, merkt ihr, worum es geht? Nicht schon jetzt. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Dann, wenn die Verwandlung unserer Leibe bei der Wiederkunft Jesu Christi stattfindet, nach dem Wort des Herrn aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, wir, die wir leben und übrig bleiben, werden denen nichts voraus haben, die entschlafen sind. Denn die in Christo Entschlafenen werden zuerst auferstehen. Und dann werden die noch Lebenden verwandelt und gemeinsam werden wir hinaufgenommen werden. Amen. Zu dem Zeitpunkt wird dieses vollstreckt. Jetzt ist der Tod noch überall. Er ist besiegt. Ihm ist aber noch Raum gegeben, bis eben dieser Augenblick kommt. Lasst uns noch einmal lesen. 1. Korinther 15. Von Vers 54. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib, die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde, und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Dank, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg verleiht durch unseren Herrn Jesus Christus.
Amen.
Ihr wisst ja, dass Gott es mit Absicht so gemacht hat, dass er das Gesetz gab. Vor dem Gesetz lebten die Leute herrlich und in Freuden. Da gab es nicht, du darfst nicht und du darfst nicht. Wenn du das und das tust, dann folgt das und das. Aber wäre kein Gesetz gekommen, hätten wir keine Möglichkeit der Sündenerkenntnis gehabt. Denn es hätte keine Übertretung gegeben. Wo kein Gesetz ist, da kann auch keine Übertretung sein. Nun ist aber der Mensch in Sünde gefallen und musste rechtmäßig von dieser Sünde überführt werden können. Und so hat Gott in seiner Weisheit das Gesetz gegeben, um jeden Menschen, der auf Erden lebt, der Übertretung schuldig zu sprechen. Habt ihr es begriffen? Daher kam das Gesetz. Das Gesetz kam durch Mose, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aus Offenbarung 20 möchte ich Vers 13 und 14 lesen. Offenbarung 20, Vers 13 und 14. Und das Meer gab die Toten zurück, die es barg, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden. Und sie wurden alle nach ihren Werken gerichtet. Hierauf wurden der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, nämlich der Feuersee. Ja, vielleicht noch den einen Vers. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet geschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wer Offenbarung 20 liest, begreift sehr gut, dass hier von der Zeitspanne des tausendjährigen Reiches die Rede ist und dass der Satan nach den 1000 Jahren für eine ganz kurze Zeit freigelassen wird, um dann die Bewohner der Erde zu verführen. Und dann kommt die Endabrechnung, das Endgericht, die zweite Auferstehung, an der alle Menschen, auch die sich verbrennen ließen, ihr wisst, es gibt Menschen, die möchten jedes Gedächtnis an sich auslöschen. Niemand wird es auslöschen können. Das Meer gab die Toten, alles gibt die Toten zurück. Die Menschen haben ja nur die irdische Hülle verbrennen lassen. Sie selbst waren ja gar nicht mehr drin, als das Feuer die sterblichen Überreste verzehrte. Wie wir hier gelesen haben, der Tod und das Totenreich wird die Toten zu dem Zeitpunkt herausgeben. Und dann wird mit allem für immer abgerechnet, und der Feuersee hat eine ganz große Aufgabe, nämlich mit allem dann endgültig abzurechnen, und wir werden nie mehr nach dem Endgericht, nie mehr vom Teufel, von der Hölle, vom Totenreich, vom Tod oder sonst was hören. Danach kommt der neue Himmel und die neue Erde. Amen. Dank sei unserem Gott. Schade nur, dass es so lange dauert. Wir wären alle froh, wenn jeder Gläubige bei seiner Bekehrung in die Herrlichkeit genommen wäre. Das wäre doch schön, nicht wahr? Ohne Prüfungen, ohne alles. Direkt, Herr, ich komme jetzt. Bye, bye. Nein, so geht das nicht. Gott hat uns hierher gesetzt zu einem ganz bestimmten Zweck. Lasst uns danach trachten, Überwinder zu werden, um dann mit der gesamten Überwinderschar beim Herrn für immer zu sein. Aus Sacharja 9 möchte ich Vers 11 lesen. Sacharja 9, Vers 11. Auch will ich, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der wasserlosen Grube. Auch das war eine Verheißung. Und in welche Verbindung sollte es geschehen? Wenn der neue Bund durch das Blut gemacht würde. Der neue Bund ist gemacht worden am Kreuz auf Golgatha. Und Jesus sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Auch der alte Bund wurde mit Blut eingeweiht. Das Buch und das Volk wurde mit Blut besprengt. Der neue Bund, den Gott gemacht hat, ist in seinem Blute gemacht worden. Nicht ein Bund mit Worten, ein Vertrag mit Handschlag, sondern hier gab Gott sein Leben, damit wir sein Leben empfangen könnten und der göttlichen Natur teilhaftig werden können. Das ist Erlösung. Ich lese den Vers noch einmal. Auch will ich, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der wasserlosen Grube. Lasst uns dazu direkt Matthäus 27 lesen und wir werden feststellen, dass die alttestamentlich Heiligen, die zur ersten Auferstehung bestimmt waren, mit Christus auferstanden sind. Matthäus Kapitel 27 von Vers 50 bis 53. Jesus aber stieß noch einmal einen lauten Schrei aus und gab dann seinen Geist auf. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Die Erde erbebte und die Felsen zersprangen, die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, kamen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor, gingen in die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. Im Alten Testament haben wir gelesen, dass er befreien sollte. Hier lesen wir, dass er befreit hat. All die alttestamentlich Heiligen, bis auf Henoch, Elia und Mose, mussten doch dort warten, bis dieser große Versöhnungstag kommen würde. Was meint ihr, was dort unten geschah, als all diese gläubigen Menschen des alten Bundes den Herrn als Erlöser sahen? Das war der Augenblick, auf den sie gewartet haben.
Amen.
Ein Hiob, der ausgerufen hatte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er musste warten, bis der Erlöser stirbt, um ihm Leben geben zu können. Auch dazu könnte man eine Anzahl Bibelstellen lesen. Der Text in Matthäus 27 ist sehr klar. Während Christus gekreuzigt wurde, erbebte die Erde, die Felsen zersprangen, die Gräber taten sich auf. Aber erst mit Christus sind die Toten auferstanden. Ohne ihn, den Auferstandenen, gab es doch keine Auferstehung. Er hatte schon am Grabe des Lazarus in Johannes 11 gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen. Und so war er der Erstling der Entschlafenen, der Erstling, der hervorkam, und alle anderen folgten ihm und erschienen vielen in der heiligen Stadt. So haben wir es hier gelesen. Glaubt ihr das so? Amen. Ich glaube es von ganzem Herzen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Seine Auferstehung garantiert auch unsere. Aus 1. Korinther 15, nochmal Vers 21 bis 23. 1. Korinther 15, Vers 21 bis 23. Vielleicht, ich habe den Text gelesen, nur damit wir es hervorheben, vielleicht nur noch Vers 23. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung als Erstling Christus, damit das klar ist. Die Toten sind nicht direkt bei der Kreuzigung, sondern bei der Auferstehung hervorgekommen. Christus musste der Erstling sein und war es auch. Jetzt möchte ich aus 1. Korinther 15, Vers 44 lesen. Gesät wird ein seelischer, ein natürlicher Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. So gut es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische, danach erst das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist irdisch. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Habt ihr es mitgelesen?
Amen.
Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen, und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen.
Amen.
Welch ein herrliches Wort. Immer wieder haben wir die entsprechenden Bibelstellen gelesen, wenn es offenbar werden wird, dass wir ihm dann gleich sein werden. Es ist das Zeugnis der Heiligen Schrift und so wird es auch sein. Wie wir irdisch nach den ersten Menschen kommen, so kommen wir geistlich nach dem himmlischen Menschen und werden in das Bild Jesu Christi umgestaltet werden. In Jesaja Kapitel 25, in Vers 8 steht Folgendes geschrieben. Jesaja, Kapitel 25, Vers 8. Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen und die Schmach seines Volkes überall auf der Erde tilgen, denn der Herr hat es zugesagt.
Amen.
Und wir wissen ja alle, was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Gott braucht keine Verheißung zurückzunehmen. Ehe er sie gab, hatte er entschlossen oder war er entschlossen, das auszuführen, wie er es ankündigen würde. Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Ich glaube, der Sache wird keiner nachtrauern. Alle werden aufatmen und froh sein, dass die Sache ihr Ende gefunden hat. Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen. Manche Träne ist hier auf Erden geflossen. Viel Leid, viel Herzeleid, viel Not ist gewesen. Vielleicht auch Tränen, die vor dem Herrn geweint wurden. Tränen der Buße, Tränen der Freude, was immer es gewesen sein mag. Er wird die Tränen von jedem Antlitz abwischen. Lasst uns dazu ein wenig mehr lesen aus Offenbarung 21, Offenbarung Kapitel 21 von Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Wir hatten heute schon eine ganz kurze Unterhaltung bezüglich des neuen Jerusalem. Aber es ist wirklich so, das neue Jerusalem steht in Verbindung mit der Braut. Denn schaut, selbst der Himmel muss erneuert werden. Hier lesen wir es ja in Kapitel 21, Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden.
Amen.
Ja, wenn wir dann zu dem Zeitpunkt da sein würden, dann verschwinden auch wir. Und das geht nicht. Das darf nicht sein und das wird nicht sein. Satan war ja im Himmel und hat dort den Aufstand gemacht, wie wir es in einem Gottesdienst betrachtet haben. Und deshalb steht es im Hiob, selbst der Himmel ist unrein vor dir und seinen Heiligen traut er nicht. Der Himmel muss erneuert werden. Schon der Prophet Jesaja sah in Kapitel 66 den neuen Himmel und die neue Erde. Ich lese es euch eben vor. Jesaja 66, Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich schaffen will, vor mir Bestand haben werden, so lautet der Ausspruch des Herrn. Schon die Propheten haben den Heilsplan Gottes gesehen, haben geschrieben und ihn dargelegt. Kommen wir zurück zur Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott her, ausgestattet, geschmückt, schön gemacht, Ja, für wen denn? Für niemand? No, für uns, für die Braut. Ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: Siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Johannes sah diese Stadt nicht aufsteigen. Er sah sie vom Himmel herunterkommen. Und die Braut hat ja schon ihre Wohnungen eingenommen, gemäß Offenbarung 19 zu dem Zeitpunkt, und wird ja mit dem Bräutigam das Hochzeitsmahl in der Herrlichkeit feiern. Ich lese jetzt hier weiter in Offenbarung 21, vielleicht doch noch von Anfang des dritten Verses. Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: Siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Amen. Und keine Trauer, kein Klagegeschrei, kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.
Amen.
Die ganze Schöpfung sehnt sich gemäß Römer 8 nach der Zeit der Erlösung und des Offenbarwerdens der Söhne Gottes. Und auch das wird in Etappen geschehen. Zuerst, wie schon gesagt, kommt die Entrückung und danach das tausendjährige Reich, natürlich vorher noch der Dienst der beiden Zeugen und die große Trübsal. Und nach den tausend Jahren kommt dann das Endgericht, dann neuer Himmel und neue Erde. Ihr Lieben, lasst uns allen Fleiß daran tun, bereit zu sein, wenn der Herr kommt. Paulus hat damals geschrieben und gesagt: Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Habt ihr das alle mitgelesen? So schreibt es Paulus an die Philipper, dass er zur Auferstehung der Toten gelange. Wenn er diese Formulierung gebraucht, dann meint er damit nicht eine allgemeine Auferstehung. Nein, ich lese es euch vor. Philipper Kapitel 3, Vers 10 und 11. Philipper 3, Vers 10 und 11. Denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich wohl zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Ihr seht, in dieser Übersetzung ist ja hier ein Vermerk. Ich habe die Notiz nicht gelesen, brauche sie nicht zu lesen. Hier steht im Grundtext aus Auferstehung. Es gibt ja eben die erste und die zweite. Bei der ersten Auferstehung werden in der Tat nur die Überwinder sein, über die der zweite Tod keine Macht ausüben kann. Den Vers haben wir ja schon während diesen Tagen gelesen. Wer da überwindet, der wird alles ererben. Und wie können wir überwinden? Lass es mich euch aus Offenbarung, dem 12. Kapitel lesen. Offenbarung, Kapitel 12. Es müsste hier in Vers 11 stehen. Offenbarung 12, Vers 11. Diese haben ihn, also den Teufel, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Um welch ein Zeugnis geht es hier? Dass irgendjemand nur einfach Zeugnis ablegt? Lasst es mich aus Offenbarung 19 lesen. Offenbarung Kapitel 19 von Vers 7. Eigentlich müsste man viel mehr Text lesen, aber ihr könnt es ja später tun. Offenbarung Kapitel 19 von Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich, die bedeutet die Rechttaten der Heiligen. Dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Weiter sagte er zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Da warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und von deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Möge Gott Gnade schenken, dass dieses Zeugnis Jesu, das schriftgemäße Zeugnis, uns allen durch den Geist geschenkt wird, so wie es in der Prophetie niedergeschrieben wurde, so hat es sich ja auch erfüllt. Er, der Sohn, ist doch zugleich ewig Vater, Friedefürst. Menschen rätseln und bekommen die Dinge nicht zusammen. Ich sag's euch aufrichtig, mit dem Verstande wird es keiner erfassen, noch mit Worten ausdrücken können. Lassen wir das größte aller Geheimnisse und danken wir Gott, dass es uns geoffenbart wurde. Aber lassen wir es so, wie Gott es geoffenbart hat und versuchen wir es nicht durch eigene Worte oder Deutungen uns passend oder zugänglich zu machen. Die Schrift sagt, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Wir glauben es. Und wenn die Schrift sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann glauben wir das auch. Genau so, wie es geschrieben steht und ausgerufen wurde. Was geschah? In dem Augenblick, als die Sünde der gesamten Menschheit dort durch unseren Erlöser gesühnt werden sollte, zog sich Gott, der Geist ist, zurück. Als Mensch ist unser Erlöser für die Menschheit gestorben und hat dort den ganzen Jammer, das ganze Elend der Sünde und der Gottverlassenheit auf sich genommen und gespürt und ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir waren die von Gott Verlassenen. Er nahm unseren Platz ein. Er trug unsere Schuld und unsere Sünde. Und im nächsten Augenblick, als der Speer durch seine Seite drang und das Blut geflossen ist, war Gott in Christo, um die Welt mit sich selber durch das heilige Blut zu versöhnen. Beides stimmt. Der erste Augenblick der Gottverlassenheit und der zweite der Versöhnung mit Gott. Welch eine Gnade, dass wir uns über solche Bibelstellen freuen können. Es gibt Menschen, die stolpern darüber und sagen, ja, wenn er doch nun gewesen ist, wenn er es gewesen ist, Gott und Herr, wie kann er dann das sagen? Man braucht für all diese Dinge ein geistliches Verständnis. Fassen wir es zusammen. Heute erinnern wir uns an den großen und herrlichen Tag der Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Der Tag, an dem der Sieg an die Oberfläche gebracht wurde. Der Tag, an dem der Sieg über Tod, Teufel und Hölle hier auf dieser Erde proklamiert werden konnte und offenbar geworden ist. Mit Recht singen wir, Jesus ist Sieger über den Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg verliehen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihr Lieben, auch heute soll das Evangelium in unsere Herzen hineindringen. Wir wollen nicht nur hören, wir wollen erleben, was Gott uns in Christus bereitet und auch geschenkt hat. Heute wollen wir ihm unser Leben neu weihen und ihn darum bitten, nicht nur die Schuld getilgt zu haben und die Sünde vergeben zu haben, sondern uns mit seinem neuen, göttlichen, ewigen Leben zu erfüllen und uns durch seinen Geist lebendig zu machen. Wir haben es ja in 1. Korinther 15 gelesen. Der erste Adam war ein lebendiges Seelenwesen, der zweite ein lebenschaffendes Geisteswesen. Er schafft Leben. Er gibt Leben aus Gott. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Nehmen wir ihn heute auf und an. Und es geht in Erfüllung. Wer ihn hat, der hat das ewige Leben. Fürchtet euch nicht, weder vor Tod noch vor sonst etwas, sondern fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Dem Johannes sagte der Herr damals, fürchte dich nicht. Er ruft uns heute die gleichen Worte zu. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Was immer kommen mag, der Herr wird mit uns sein, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Amen. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Amen. 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 Lasst uns aufstehen und dem Herrn die Ehre geben. Wir neigen unsere Häupter zum Gebet. Auch wenn ich physisch nicht so kräftig bin, wie ich es gerne wäre, und die Stimme nicht erheben konnte, wie ich es gern möchte, so glaube ich dennoch, dass Gottes Wort ausgerichtet hat, wozu es gesandt wurde.
Amen.
Es würde mich heute über die Maßen freuen, weil es direkt in meinem Herzen ist, wenn an diesem Tage, in dieser Stunde, besonders all unsere Jugendlichen ihr Leben neu dem Herrn weihen würden. Ich weiß nicht warum, aber ich trage diesen Gedanken seit Anfang der Versammlungen in mir und ich möchte ihn hiermit in Worten zum Ausdruck gebracht haben. Besonders die Jugendlichen, dass der Herr mit ihnen ist und sie eine ganze Entscheidung für ihn treffen, ihr junges Leben ihm weihen. Ich weiß, dass ihr es schon getan habt, aber sollte es schaden, gewiss nicht, wenn wir heute speziell für euch beten würden. Ihr mögt sagen, soll das was nutzen? Gewiss, Gott erhört Gebete. Und die Entscheidung, die ihr treffen werdet oder schon getroffen habt, ist ja die größte Entscheidung, die ein Mensch im Leben treffen kann. Ich bin dessen sicher, dass so mancher von uns schon verkehrte Entscheidungen getroffen hat. Aber die Entscheidung für Christus ist die richtige Entscheidung und sie muss von jedem persönlich getroffen werden. Ich möchte gar nicht länger verweilen. Ich habe einfach den Wunsch und ich möchte ihn äußern, dass alle nach vorne kommen, während wir das Lied singen oder den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. Ich muss es loswerden. Ich bitte einfach, dass alle Jugendlichen, man kann da mit 12 Jahren beginnen und kann bis 30 hochgehen, spielt doch alles keine Rolle. Wir möchten einfach, dass Gott etwas tut. Er sieht euren Hunger. Er weiß um euch. Und wir wollen doch so beten, dass Gott erhören kann. Ihr wisst ja, wir kommen ja sonst immer auch nach vorne bei den Versammlungen an den ersten Wochenenden. Warum können wir es heute nicht tun? Lasst uns einfach singen und mögen alle Jugendlichen sich doch heute bewusst dem Herrn weihen. Kommt doch bitte nach vorne, wir singen's. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, oh Gottes Lamm, ich komm. Ich komm. Wir sind dem Herrn dankbar, dass ihr gekommen seid. Ich hätte vielleicht nach oben hin die Grenze nicht setzen sollen. Komme doch, wer noch kommen möchte, ganz gleich wie alt oder wie jung. Die Stunde, in der wir leben, ist doch ernst. Die Zeit ist fortgeschritten. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe und wer ihm dienen möchte, für ihn leben will, muss heute beginnen, nicht erst morgen, muss heute beginnen. Und wir sind einfach hier und ich hoffe nicht, dass jemand es kritisiert, wenn ihr es auf eurem Herzen so gehabt hättet. Man muss eine solche Sache loswerden. Und hiermit ist's geschehen. Wir kommen ganz bewusst zum Herrn, um ihm unser Leben neu zu weihen. Und ich bin sicher, er wird es sehen und annehmen.
Amen.
Besonders an euch Jugendlichen gerichtet. Sicher seid ihr in der Blüte eures Lebens. Auch euch steht noch manche Entscheidung ins Haus. Möge sie vor dem Herrn getroffen werden, ganz gleich welcher Art sie ist, dass der Segen Gottes darauf ruhen könnte und wir tatsächlich gemeinsam noch die letzten Jahre oder Tage oder Wochen, Monate, was es sein mag, bis zur Wiederkunft des Herrn hier verbringen könnten und für ihn leben. Ihr wisst ja, die jungen Menschen haben die meisten Probleme. Vertraut dem Herrn. Und wenn die Dinge mal nicht so gut gehen, vertraut ihm umso mehr. Er ist nicht nur Erlöser, er ist Fürsprecher. Er ist mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen, um Fürbitten für uns einzutreten, auch jetzt in dieser Stunde. Vertraut dem Herrn, der alle Schuld vergeben, alle Sünde getilgt hat und der euch auf- und angenommen hat. Glaubt es alle von Herzen. Amen. Glaubt es wirklich. Er ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir sind als Verlorene zu ihm gekommen. Als Gerettete dürfen wir mit ihm wandeln. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Ich werde Bruder Russ bitten, mit uns zu beten. Aber bitte betet im Glauben. Im Glauben. Und wer im Glauben betet, der dankt dem Herrn schon, dass er uns erhört hat. Die Heilige Schrift sagt es uns, ich möchte es euch schnell vorlesen, damit wir wissen, wie wir die Dinge von Gott empfangen. Markus, Kapitel 11, die bekannte Stelle, Markus, Kapitel 11, hab Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu dem Berge dort sagt, hebe dich empor und stürze dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er ausspricht, in Erfüllung geht, dem wird es auch erfüllt werden. Im Gebet bringen wir die Dinge vor den Herrn. Und wenn wir uns durchgebetet haben und den Glauben bekamen, dass er uns erhört hat, wollen wir es aussprechen, worum wir gebetet haben, damit es uns zuteil wird. Habt Freudigkeit und Vertrauen zu Gott jetzt im Gebet. Bitteschön, lasst uns alle gemeinsam danken und beten.
Mein Gott, himmlischer Vater, wir kommen gemeinsam zu dir, o Herr. Wir haben dein Wort gehört, o Herr. Möchte nun folgen, Herr, und zu dir kommen gemeinsam. Aufschauen zu dir, von dem uns alle Hilfe kommt. Unsere Hilfe kommt von dir, dem Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Herr, wir weihen uns dir, Herr, als dein Volk, Herr, als diejenigen, die dein Wort befolgen möchten, Herr. Wir bitten dich, Herr, sei uns jetzt gnädig, sei uns jetzt nahe, o Herr. Vergib uns unsere Schuld, Herr. Vergib uns unsere Fehler, o Herr. Unsere zu kurz kommen, Herr. Herr, wir sind, möchten dein Volk sein, o Herr. Hilf uns aus Gnaden in dieser Stunde. Treuer Gott, ich weihe dir dieses Volk, o Herr. Im Namen Jesu Christi, Herr. Mögen sie dein Eigentum sein, Herr, nicht nur für diese Zeit, Herr, sondern auch für die Ewigkeit, Herr. Herr, was nützt es uns, wenn wir nur zur Versammlung laufen, Herr? Nein, Herr, wir möchten in dein Reich sein, in deine Herrlichkeit, Herr. Schenk es aus Gnaden, Herr. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei deinem Namen. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.